The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem The Ones Podcast hier aus dem wunderschönen Hamburg. Wir sitzen gerade im Tortue im Podcaststudio und es wirkt hier alles ganz, ganz professionell, ganz professionelles Umfeld. Wir heißt ich und meine wundervolle Gästin Hanna Lutterbach. Hanna, wie geht's dir?
Gut, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, gerne. Ich bin Hanna Lutterbach, arbeite seit 6 Jahren als Moderedakteurin und nebenbei noch als freie Texterin und Creative Consultant.
Ja, ist so super schnell einfach mal gesagt. Aber wie wird man denn alles, was du gerade gesagt hast, Redakteurin, Creative Consultant, wie bist du dahergekommen? Wie ist dein Werdegang?
Also ich glaube, generell ist das Gute und das Schlechte daran, dass es keinen ganz geraden Weg irgendwie in eine Redaktion gibt. Also bei mir war es ein bisschen, ich habe mit 15 angefangen zu modeln, habe dann auch für viele Magazine gearbeitet als Model, habe dadurch mein erstes Praktikum bekommen und habe dadurch dann die Möglichkeit auch gehabt, eine Ausbildung bei Gruner & Jahr zu machen. In der Zeit habe ich viel Praxiserfahrung dort irgendwie gesammelt, war in mehreren Redaktionen. Habe dann meine Assistenz gemacht und bin dann Redakteurin geworden. Das heißt, ich habe nicht studiert, aber wir haben auch Leute bei uns in der Redaktion, die ganz klassisch Modejournalismus studieren, Modedesign, Modemanagement, studieren irgendwas Klassisches mit Medien oder kommen komplett Quereinsteiger, die studieren Politikwissenschaften, Theaterwissenschaften. Also viele Wege führen in die Redaktion, aber ich glaube, ganz wichtig ist Praxiserfahrung sammeln. Also ein Volontariat, eine Assistenz, Praktika, genau.
Ja, mein Weg führte tatsächlich auch durch Gruner & Jahr, ganz witzig. Ich habe damals mal ein Praktikum bei Gruner & Jahr gemacht. Das war so quasi mein erstes Business-Praktikum, was ich gemacht habe, aber beim DPV tatsächlich.
Ah ja, ja, da war ich auch. Das war auch eine Abteilung in meiner Ausbildung.
Ach, witzig. Mhm. Ja, vielleicht sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen.
Man Wann weiß warst du da?
2017, glaube ich.
Ja, da habe ich gerade bei Brigitte Print angefangen. Ja. Also das kann gut sein.
Kann gut sein.
Vielleicht in der Kantine oder so.
Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, schön. Du bist ja nicht nur Redakteurin, sondern du hast ja auch ein wundervolles Instagram oder man kann es auch so sagen, einen guten Social-Media-Auftritt. Würdest du sagen, dass dich das als Redakteurin quasi unterstützt heutzutage? Glaubst du, man braucht heutzutage auch ein bisschen Social-Media-Support? Muss man sich selber als Person nach außen darstellen oder reicht es einfach, angestellt zu sein? Wie siehst du das Ganze?
Also würdest du bei uns in der Redaktion fragen, gab es glaube ich ganz gemischte Meinungen, also wir haben auch Leute in hohen Positionen, die wirklich komplett anonym auf Social Media unterwegs sind. Mir persönlich macht es natürlich auch super viel Spaß und ich persönlich finde auch, dass es wichtig ist, vor allem so in dieser Mode, Beauty, Social Szene, denn bringt dir und der Brand, finde ich, auf mehreren Ebenen was. Denn also auf Brand-Sicht ist es, glaube ich, schon so, ich arbeite ja auch für Brigitte und Gala, die Anzeigenkunden sind für uns super wichtig und ich glaube, dass die Kunden das auch wichtig finden, zu sehen, wer steckt eigentlich hinter der Marke, wer schreibt eigentlich für die Marke und dieses Vertrauensgefühl so ein bisschen zu haben, dass die wissen, hey, wer ist das eigentlich? Und gleichzeitig, glaube ich, aber auch auf so einer persönlichen Ebene hat mir das schon was gebracht, denn wenn ich so drüber nachdenke, die meisten oder alle meiner Jobs habe ich mehr oder weniger schon auch durch Connections bekommen. Mhm. Also klar habe ich mich dann auch offiziell beworben und ich hatte auch ein Bewerbungsgespräch, aber ich habe diese Prozesse waren dann doch ein bisschen kürzer, weil sie mich schon kannten, weil ich vielleicht auch mal meine Arbeit irgendwie gezeigt habe oder auch der Kontakt zu PR-Agenturen. Ja. Der ist einfach, finde ich, ein bisschen einfacher, wenn man das Gefühl hat, hey, man kennt das Gesicht dahinter. Und man hat immer Möglichkeiten, tolle Leute kennenzulernen. FotografInnen, Hair- und Make-up-Artists.
Ja, total.
Genau.
Ja, das Netzwerk ist natürlich schon wichtig. Ne? Du baust dir natürlich deine eigene Visitenkarte auch irgendwie auf und bringst natürlich auch mehr von deiner Persönlichkeit mit rein, als jetzt nur den Werdegang, den du bisher mitgebracht hast.
Ja, genau. Also ich sehe das auch immer so ein bisschen als mein LinkedIn, als mein Xing-Profil. Das pflege ich auch deutlich mehr als mein LinkedIn und mein Xing-Profil. Ich glaube, bei Xing bin ich tatsächlich immer noch Azubi.
Ich habe, glaube ich, meine Login-Daten auch bei Xing einfach vergessen.
Also bei Xing existiere ich gefühlt gar nicht mehr seit 100 Jahren. Bei LinkedIn habe ich jetzt so ein bisschen versucht, weil da hört man ja auch immer, es wird immer wichtiger auf dieser Business-Seite. Aber genau, deswegen, ich sehe für mich Instagram komplett als, wie du sagst, meine Visitenkarte. Und das macht mir auch auf der Ebene total Spaß. Also ich sehe das weniger als irgendwie mein krasses Privatleben. Ja. dass ich da, keine Ahnung, meine Beziehung irgendwie share und dass alle wissen, ja, ob es mir heute gut oder schlecht geht. Das geht meiner Meinung nach da niemandem was an.
Ja.
Aber so ein bisschen die Leute mitzunehmen und gleichzeitig dann auch irgendwie authentisch zu bleiben.
Ja. Ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit Trends und Modetrends, Fashion generell etc. Ist natürlich auch schön, wenn man das auf deinem Profil wiederfindet, ne? Das ist natürlich auch sehr authentisch, wenn du darüber schreibst und es gleichzeitig widerspiegelst. Das ist ja auch irgendwie sehr schön. Hast du denn das Gefühl, dass wenn du zum Beispiel in einem Recruiting-Prozess wärst oder dich bewerben würdest, wäre dein Insta-Profil beispielsweise wichtiger oder deine Darstellung dort als LinkedIn zum Beispiel? Oder würdest du sagen, boah, Recruiter gucken doch immer so auf beides oder machen sich ein Mischbild?
Ich glaube, es ist ein Mix, weil ich glaube, bei uns in den Redaktionen wird wenig mit klassischen Recruitern gearbeitet.
Ja.
Ich glaube, bei uns ist viel, die Branche ist so klein, also man trifft sich immer wieder und immer wieder.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich mit meiner aktuellen Chefin schon ein Jahr vorher einmal in einem Gespräch war irgendwie. Es hat irgendwie. Ich hatte dann schon einen anderen Job und dann sind wir uns aber auf Insta irgendwie gefolgt. Das heißt, wir sind so ein bisschen im Kontakt geblieben oder so in Blickweite.
Ja.
Und ein Jahr später hat es dann irgendwie geklappt und das war total super.
Ja, super spannend. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast deine Chefin oder bist deiner Chefin auf Instagram gefolgt. Das ist ja alles ein bisschen unkonventionell, würde man sagen. Oder eher so moderner. Wie ist denn dein Alltag als Redakteurin? Man kennt ja so zum Beispiel den Film Teufel trägt Prada, so von früher. Ich glaube, jeder hat es im Kopf. Das ist ja schon ein sehr überspitztes Bild, sage ich jetzt mal, von der Stelle als Redakteurin oder auch als Personal Assistant. Man gibt sich so ein bisschen auf als Person in dem Film auch. Man verändert sich irgendwie total. Man ist total gehetzt. Würdest du sagen, boah, mein Alltag ist eigentlich immer noch so unterm Strich? Oder würdest du sagen, boah, heute ist das alles ganz anders?
Also dazu muss ich wirklich sagen, ich glaube, es gibt keinen Film, der mein Leben so beeinflusst hat wie Teufel trägt Prada. Also ich bin danach wirklich, wie alt war ich, als der Film rauskam? 10, 11, I don't know, zu meiner Mom gesagt und habe gesagt, ich hätte jetzt gern einen Poncho, obwohl ich gefühlt noch nicht mal wusste, was ein Poncho ist. Also dementsprechend war da relativ schnell klar, irgendwie wo, in welche Richtung es für mich, glaube ich, früher oder später geht. Ich glaube, der Alltag ist ein sehr gesunder Mix.
Ja.
Also es gibt Momente, also so richtige Pinch-Me-Momente, in denen ich wirklich da stand und dachte, okay, krass, so das ist jetzt, this is my life.
Mhm.
Also letztes Jahr durfte ich zur Fashion Week nach Paris fliegen und war erst bei einer Show, wo Cher und Ashley Graham und ganz wichtig Chuck Bass von Gossip Girl neben mir stand und war dann abends auf einer Aftershow-Party von Road, wo dann auf einmal Hailey Bieber und Kendall Jenner an mir vorbeigelaufen sind und ich stand da wirklich und war so, was zur Hölle passiert hier, wo bin ich gerade? Und genau so gehört aber auch dazu die Tage, an denen wir ganz klassisch im Homeoffice sind.
Ja.
Ungeschminkt und es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, in Jogginghose, Hoodie und im Zweifel noch mit Turban auf dem Kopf. Und ich finde, genau das ist es für mich, warum man sich nicht so selbst aufgeben muss. Weil
total.
Ich glaube, dieser Mix ist für mich und irgendwie meine mentale Gesundheit voll wichtig, dass man auf der einen Seite so die Momente hat, in denen ich es ja auch total genieße, mich schick anzuziehen, irgendwie in teuren Restaurants zu essen, mit irgendwelchen krassen Celebrities zu feiern. Und genauso ist es ja aber nicht mein normaler Alltag. Also mein Alltag sieht ganz normal in meiner Wohnung aus irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, dieser Mix ist da total, total wichtig und auch ganz, ganz normal irgendwie.
Ja. Wie ist es denn bei dir? Wie kannst du das umsetzen? Bist du viel im Büro? Kannst du viel Homeoffice machen? Wie ist so deine Work-Life-Balance? Kriegst du das ganz gut geregelt oder?
Also ich finde es witzig, dass es mal eine Zeit gab, in der man wirklich 5 Tage in der Woche ins Büro musste.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Damals, als ich mein Praktikum tatsächlich dort gemacht habe, war ich jeden Tag da.
Ja.
Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
Ich auch wirklich gar nicht.
Ja.
Also ich würde meinen Haushalt überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommen.
Auch das.
Also, das würde gar nicht funktionieren. Nee, genau. Also wir sind in der Regel, ich würde sagen, 2 bis 3 Tage in der Woche ins Büro. Die Tage können wir uns in der Regel so legen, wie es uns passt, oft mit verbunden mit Terminen. Mittwochs haben wir immer zum Beispiel einen Teamtag, wo es dann immer schön ist, wenn alle da sind. Und wenn wir Reisen haben, dann gilt das quasi auch als Redaktionstag. Und genau, da können wir uns das aber eigentlich oft so legen, dass es für uns eigentlich ganz gut ist.
Ja, das klingt sehr schön. Wir haben ja jetzt gerade drüber gesprochen, wie sich das im Hinblick auf Work-Life-Balance und Co. verändert hat, dass es alles ein bisschen ruhiger und entspannter geworden ist und auch mehr zur Persönlichkeit passt. Wie hat sich denn dein Business quasi als Redakteurin verändert? Früher war ja alles sehr printgetrieben. ich sag mal so, scharfe Zungen würden jetzt sagen, Print ist tot. Das ist natürlich nicht ganz so. Es verändert sich natürlich ein bisschen. Print ist immer noch sehr relevant. Aber wie hat sich das Ganze in den letzten Jahren verändert? Würdest du sagen, der Shift ist schon deutlich zu digitalen Medien oder auch Social Media rübergegangen? Oder würdest du immer noch sagen, das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Wir spielen das bei Print aus, das ist bei Social Media relevant. Also dass es mehr so in Richtung Cross-Channel-Verbindung geht.
Also ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast, das Zweiteres. Mhm. Also ich komme auch aus einer Printfamilie. Mein Vater war Sportredakteur bei unserer Tageszeitung. Ich habe ja auch meine Ausbildung sowohl online als auch Print gemacht. War vorher bei Print, bin jetzt in der Digitalredaktion. Und ich glaube, dass alle Kanäle gut koexistieren können. Also der Shift hat definitiv stattgefunden. Also Print hat einfach nicht mehr diese Prio, die es früher hatte. Das ist traurig, aber das ist einfach wahr. Also bei uns gilt auch, wir sind ein digitales Unternehmen und Print ist ist noch da und es ist super wichtig, aber es gilt schon so ein bisschen digital first.
Ja.
Das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut angekommen in den letzten Jahren, auch mit Social.
Gibt es denn irgendwelche Strategien, die du jetzt natürlich nicht preisgeben musst, aber so einfache Strategien, sage ich jetzt mal, wie ihr quasi Print und Social Media verbinden könnt? Also es gibt ja zum Beispiel, die Bild arbeitet ja zum Beispiel super viel mit so extremen Headlines, dass man direkt quasi gecatcht wird und dann den Artikel nachher lesen möchte. Würdest du sagen, ihr habt da auch so kleine Tipps und Tricks, wie ihr das gut verbinden könnt oder...
Also ich glaube, wir betrachten bei uns die Marken wirklich als Marke und nicht als eigenes, also einzelnes Medium. Mhm. Also es existiert nicht mal nur Print, nur online, nur Social, sondern alles zusammen. Und ich glaube, auch nur so funktioniert es heutzutage. Ja. Weil Print könnte ohne online nicht, irgendwie online würde es ohne Print gar nicht geben. Social wird immer wichtiger. Also unser Social-Team ist in den letzten anderthalb Jahren so immens gewachsen und bringen auch immer mehr Geld. Also alle haben ja irgendwie ihre Daseinsberechtigung und es wird bei uns eigentlich ganz gut verbunden. Bezüglich das, was du jetzt als Beispiel von Bild gesagt hast, ist natürlich auch krasser Clickbait, das
natürlich,
muss man da ja schon sagen. Und ich finde, da müssen wir einfach bei uns immer so eine Balance finden. Ja, die Headline soll catchy sein. Und ich glaube auch vor allem bei Gala, wo wir ja auch viel über Promis und Stars irgendwie schreiben, aber es klingt immer so ein bisschen salopp dahergesagt, aber irgendwie bei Gala habe ich immer das Gefühl, wir sind die Freunde der Promis irgendwie. Also wir überlegen schon, vor allem bei deutschen Promis, lesen die das, was macht das mit denen im Zweifel? Klar, es soll catchy sein, aber ich glaube, die Balance ist bei uns schon sehr wichtig.
Ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Einstellung und ich glaube auch der richtige Weg am Ende, gerade wenn es authentisch bleiben soll und in alle Richtungen irgendwie die richtigen Leute anziehen soll. Nochmal eine ganz andere Frage. Du beschäftigst dich ja super viel mit Trends. Du folgst ja wahrscheinlich auch vielen Leuten auf Social Media, du bist viel auf Events, du bekommst einfach viel mit. Du hast ja auch gerade gesagt, die deutsche Promi-Szene ist dir super bekannt, ihr berichtet viel darüber. Was glaubst du denn, wo kommen denn heutzutage die Trends her? Würdest du sagen, auf der Gala, auf der ich war, da sehe ich die meisten Modetrends und das geht dann rüber in die Gesellschaft, oder sind es tatsächlich die Leute auf der Straße heutzutage, Gen Z, Gen Alpha, die Trends quasi abbilden und von der Straße irgendwie in die Welt bringen? Wie ist denn da so deine Sicht?
Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren total verändert. Und by the way, ich höre mich, wenn ich sowas ansage, immer uralt in den letzten Jahren. Aber es hat sich einfach wirklich...
Ja, ich bin nicht mehr Gen Z und nicht Gen Alpha, was soll ich sagen?
Oh mein Gott, wirklich, Millennial Core. aber tatsächlich einfach in den letzten 6 Jahren oder dann 8 Jahren mit meiner Assistenzzeit hat sich einfach krass viel verändert. Früher hatten wir 2 riesige Konfis pro Jahr, wo wir über die ganzen Runway-Trends gesprochen haben und wirklich gefühlt jede Montur durchgegangen sind und geguckt haben, was wurde da gezeigt.
Ja.
Und das waren die Trends und das war's dann.
Ja. Ja,
es ist, glaube ich, immer noch so, oder für mich persönlich ist es schon noch so, dass ich sehr doll darauf achte, was ist auf dem Laufsteg gezeigt. Aber man kann halt so diesen Einfluss von vor allem auch InfluencerInnen einfach nicht, in Anführungszeichen, aberkennen.
Ja.
Und ich glaube, dass Trends auch nochmal krasser katapultiert werden durch die Leute, die sie dann auf der Straße tragen. Also beispielsweise, keine Ahnung, Miu Miu, die zeigen was auf dem Laufsteg, aber wenn es danach alle Leute im Netz tragen oder auch oft kopieren oder Dupe Culture wird ja auch immer größer.
Ja.
Ich glaube, das macht einen Trend heutzutage erst so groß, wie manche Trends werden. Also ich glaube, das befruchtet sich irgendwie, dieses, was wird auf dem Laufsteg gezeigt und was wird auf der Straße oder dann auf irgendeiner Gala dann wirklich konkret getragen.
Ja, das multipliziert sich natürlich auch alles sehr. Ne? Man Total. Weiß manchmal gar nicht, wo der Trend als erstes hergekommen ist. Inspiriert ihr euch denn tatsächlich auch auf den sozialen Medien? Also sagt ihr jetzt, boah, wir scrollen jetzt extra auf TikTok und folgen da mal ein paar jüngeren Creatoren oder so, um euch einfach zu inspirieren und einfach mal zu gucken, was mag denn die Zielgruppe mehr? Weil man kann ja schon sagen, zum Beispiel damals, die Print-Zielgruppe wird ja ein bisschen älter tatsächlich und ihr müsst ja wahrscheinlich zwangsläufig jüngere Leute ansprechen. Holt ihr euch dann quasi die Inspiration auch aus den neueren Quellen? Oder wie versucht ihr das zu verbinden? Wie versucht ihr die jüngere Zielgruppe quasi mitzunehmen?
Ja, also ich glaube vor allem dieses Thema Nahbarkeit ist halt bei Social Media was ganz anderes als auf dem Laufsteg. Also ja. Vor allem für Marken wie zum Beispiel Brigitte soll es ja auch nahbar sein und nachvollziehbar sein. Und für viele ist Runway einfach nicht direkt greifbar ja. und nachvollziehbar. Also die sehen dann einen Trend, die können sich aber gar nicht vorstellen, wie man das im Alltag ganz normal tragen kann. Und dann kommen halt die Creator ins Spiel, die das dann runterbrechen und sagen, keine Ahnung, der Trend ist Oversized Blazer, dann siehst du aber bei Saint Laurent wirklich die mega krassen Versionen und dann bei TikTok, Insta und Co. siehst du so ein bisschen, okay.
Eine Stufe drunter.
So kann ich das wirklich im Alltag tragen und da können wir uns auch wirklich bedienen an wirklich auch einem diverseren Bild, an Menschen, die wir abbilden wollen, sowohl was das Alter angeht, Hautfarbe, Körperbild. Das ist natürlich auf dem Laufsteg, ehrlich gesagt, jetzt nicht ganz so divers, wie wir uns das wünschen. Und da kommt dann Social ins Spiel. Und das ist halt echt total schön, dass man damit auch irgendwie so ein bisschen diverseres Bild umsetzen kann.
Ja, total. Ist auch super wichtig. Agiert ihr selber auch auf TikTok mit euren Magazinen? Oder?
Ja. Also wir sind bei Gala, mit Gala bei TikTok. Das machen ein paar Kolleginnen von mir. Da haben wir einen großen Beauty-Fokus und ich persönlich finde den Account total super.
Ja, also kleines Shoutout.
Genau, folgt dem Account alle.
Genau. Ihr beschäftigt euch ja nicht nur mit Trends, sondern ihr beschäftigt euch ja auch mit auch sozialen Themen damit auch. Ne? Du hast ja gerade schon darüber gesprochen, Diversität, Gender, das sind alles ganz wichtige Themen, die jetzt immer mehr einfließen. Das ist ja nicht nur Mode, es ist irgendwie dieser ganze Lifestyle drumherum und gerade Magazine tragen ja auch eine gewisse Verantwortung quasi. Also alles, was ihr schreibt, lesen ja wirklich Personen, nehmen sich ein Beispiel daran, inspirieren sich daran oder vergleichen sich auch damit. Was denkst du denn, hat eure Branche für eine Verantwortung? Was ist wichtig? Was möchtest du quasi in die Welt tragen? Oder wo würdest du sagen, da müssen wir drauf aufpassen, wenn wir quasi uns an die Zielgruppe richten?
Also ich glaube, wir haben eine ganz große Verantwortung. Also auch wenn es eine vermeintlich sehr oberflächliche Branche ist, darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren. Glaube ich aber, hat jede Branche in sich die Möglichkeit, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber die Welt zu einem bisschen besseren Platz irgendwie zu machen. Also ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit haben, bisschen den Gesellschaftsgeist ein bisschen voranzutreiben. Ja. Das heißt, wenn man bei uns auf die Seiten geht, wen sehen die Leute? Sehen sie nur tall, white and skinny oder sehen sie halt alle möglichen Körperformen? Und ich finde es halt auch genauso wichtig, auch mal Kritik an der Branche üben zu können. Also ich bin seit meinem 15. Lebensjahr irgendwie auf verschiedene Ebenen Teil dieser Branche und ich liebe sie auch. Aber ich finde, es ist wie bei jeder guten Beziehung, ein bisschen Kritik und Rabereien gehören halt auch einfach dazu. Und ich finde, wir können ja nicht zu allem, was irgendwie gemacht wird, Ja und Amen sagen, weil es passiert vieles, was nicht super ist. Also die Laufstege sind, obwohl alle Diversitäts immer preachen, so undivers wie seit langem nicht mehr, was irgendwie Körperform und verschiedene Größen angeht. Und ich finde es dann auch total wichtig zu sagen, okay, das ist irgendwie nicht gut, da müssen wir was machen. Und auch oft irgendwie politische Themen, gesellschaftskritische Themen mit Mode zu verbinden. Denn wenn man mal drauf achtet, besteht überall die Möglichkeit, irgendwie was Politisches draus zu machen oder das zu sehen, halt immer die Möglichkeit, so ein bisschen eine zweite Ebene reinzubekommen, ein bisschen was Tieferes, so ein bisschen zu gucken, was steckt denn hinter der Klamotte, die getragen wird. Ja. Und ich finde, das ist so eine Verantwortung, die wir schon ernst nehmen und ich finde, die wir vor allem in der heutigen Zeit einfach auch ernst nehmen müssen.
Ja. Was würdest du dir denn wünschen, was in den nächsten Jahren quasi, oder was könnte in den nächsten Jahren quasi passieren in der Modebranche, was positiv dazu beiträgt, dass sich das ganze Bild ein bisschen verändert, dass vielleicht mehr Leute durch die etwas kritischere Brille gucken und die rosarote mal zur Seite legen.
Ich glaube, es passiert auf der einen Seite schon viel Gutes. Also wir sehen es vor allem an irgendwie Städten wie London, wo viele junge Talente gefördert werden. Da sind die Laufstege wirklich deutlich diverser als irgendwie, ehrlich gesagt, in Paris, wo die in Anführungszeichen großen alten Labels irgendwie noch die Nummer eins auf dem Runway irgendwie sind. da passiert schon viel, auch was das Thema, keine Ahnung, adaptive Mode angeht. Ja. Also die Leute, die junge Generation, die hat da auf jeden Fall Bock drauf. Das heißt, auf der einen Seite habe ich da schon Hoffnung. Auf der anderen Seite, und das ist ja nochmal ein ganz anderes Fass, sehen wir ja auch dieses ganze Thema Abnehmspritze Ozempic. Mhm. Und wir
schwieriges
sehen,
Thema.
Total, können wir nochmal eine ganz neue Podcast-Folge zu machen. Aber da sehen wir leider auch, dass Hollywood wieder dünner wird, ja. Die Laufstege wieder dünner wird und man sieht halt auch jetzt schon, dass auf, das habe ich auch letztens gelesen, auf Plattformen wie Vestiaire, Rent the Runway, diesen ganzen, entweder wo du Sachen mieten kannst oder weiterverkaufen kannst, die ganzen Plus-Size werden jetzt hochgeladen, mhm. Und es werden nur noch die oder vielmehr die ganzen Small-Sizes irgendwie gekauft verwaltet oder gerentet. Und ich glaube, das ist schon eine ganze Bewegung, auf die man echt so ein bisschen aufpassen muss. Und ich hoffe, dass dieser Drang nach immer dünner, weil es ja. Auch irgendwie more accessible ist, nicht diesen Drang nach mehr Diversität so ein bisschen relativiert.
Ja, aber hast du das Gefühl, das zieht so seine Kreise? Ich habe immer das Gefühl, das ist immer so ein zeitlicher Ablauf. Jetzt ist das gerade wieder Thema, dann kommt wieder, man merkt wieder, das ist eigentlich nicht gut, das ist eine falsche Bewegung, wir sind auch ein falsches Vorbild und dann geht es wieder in eine andere Richtung, dann entwickelt es sich wieder zurück. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Kreislauf, der immer wieder kommt. Ja. Ich hoffe, irgendwann ist man so aware, dass man einfach auf einem Status bleibt. Wo
voll. Ja. Also ich glaube, jeden Artikel, den ich in die Richtung schreibe, könnte ich anfangen mit, wir gehen zwei Schritte nach vorne und einen Schritt nach hinten und man denkt immer, wir wären besser und auch dieses ganze Thema Diversität auf dem Laufsteg, ich dachte ehrlich gesagt im ersten Moment, naja, alle sagen ja, wir sind super divers und keine Ahnung, wir machen Mode für alle Körperformen und Größen und dann sieht man wirklich die Fakten und dem ist halt nicht so. Ja. Und dann ist man schon so ein bisschen enttäuscht und fragt sich, okay, krass, ist das dann so ein bisschen Greenwashing?
Ja, total.
Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen und einfach so ein Bewusstsein für entwickeln.
Ja, mit dem Bewusstsein, was du jetzt hast und mit deiner Erfahrung, was würdest du jüngeren StudentInnen zum Beispiel raten, JournalismusstudentInnen, wenn sie sich jetzt quasi auf den Berufsweg begeben, worauf sie achten sollten oder was sie beibehalten sollten?
Praxiserfahrung. Ich glaube, das ist wirklich das A und O, weil kein Studiengang, egal ob es wirklich ein Modestudiengang, ein Medienstudiengang etc. ist, bereitet dich ja so konkret wirklich auf den Arbeitsalltag vor. Und du musst einfach schreiben können. Und ich glaube, dann macht es zum Beispiel auch Sinn, wenn man irgendwie, was weiß ich, einen Blog startet oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man noch Blogs macht, aber oder für kleine Magazine irgendwie schon arbeitet. Also auf jeden Fall einfach Erfahrung sammelt und dann auf jeden Fall Praktika machen. Und ich glaube, auch Social Media ist auch wichtig. Aber ich glaube, es ist auch genauso wichtig, sich nicht auf dem Social Media auszuruhen.
Ja, das stimmt.
Weil das, glaube ich, passiert heutzutage auch relativ oft, dass man irgendwie, dadurch, dass man ja irgendwie auf Social Media eine Reichweite erreichen kann irgendwie, trotzdem noch wahrnimmt, so, das ist schon nochmal ein anderer Job. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ausprobieren und dazulernen und auf jeden Fall Praktika, Volontariat, Assistenz etc. Und ich glaube, dann kriegt man das schon hin.
Dann kriegt man das gut hin. Das war ja ein perfektes Fazit, was du hier schon gezogen hast. Wir sind leider schon am Ende der Folge angelangt. Ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen. Ich glaube, wir hätten ganz viele Themen, die wir noch anreißen könnten. Hast du noch was, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Das wäre jetzt dein Space dafür.
Oha, folgt alle Gala auf TikTok. Nein, aber ich muss auch sagen, dass ich auch, das klingt jetzt so doof dahergesagt, ich bin auch wirklich großer Fan von eurem Podcast, denn ich glaube, auch das ist wichtig, sich einfach anzuschauen, welche Jobs gibt es denn überhaupt, weil heutzutage gibt es einfach so viele facettenreiche Jobs in der Mode- und Medienbranche. Irgendwie, du kannst Videografin sein, du kannst Cutter sein, du hast ja nicht mehr nur die Möglichkeit, Redakteurin zu sein oder Stylistin zu sein. Also es gibt ja so viele verschiedene Jobs und deswegen finde ich das total super, dass ihr irgendwie verschiedene Jobs vorstellt und auch guckt oder dann irgendwie fragt, was passiert da überhaupt?
Ja, wir sehen die Schattenseiten und das Positive.
Ganz genau.
Und alles ist immer ganz viel Arbeit, muss man natürlich auch sagen.
Auf jeden Fall. Aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß und so kritisch man auch mal ist, wie gesagt, ich glaube, es ist wie in jeder guten Beziehung.
Wir leben schon alle ein schönes Leben, muss
auf
man schon
jeden
sagen.
Fall. Und das muss man sich auch immer bewusst sein, man ist schon in einer sehr privilegierten Lage.
Auf jeden Fall. Vielen Dank dir, es war ein sehr schönes Gespräch.
Vielen
ich hoffe,
Dank.
Wir sehen uns bald wieder.
Ja, das hoffe ich auch.
Tschüss.
Tschüss.